Liebe, Glück und Unglück.
Vielleicht, weil etwas Wirklichkeit wurde, nie so schlimm war, wie man es sich vorgestellt hatte.
Dieser eine Sommer, den hoffentlich jeder hat. Ja. Dieser eine Sommer, in dem sich alles ändert. Ja, vielleicht ist es nicht Trauer allein, sondern vor allem eine Sehnsucht nach diesem Sommer, nach diesem unwiederbringlichen, zitternd schönen Zauber der ersten Male.
Also was ich auch sehr interessant im Roman fand, ist die Beziehung zwischen Alma und Friedrich. Da Friedrich ja in gewisser Maße Alma bewundert hat für ihre Offenheit, für ihre Coolness, wie ich schon sagen würde. Und es ist ja irgendwo ein kleiner Rollentausch, da sie ja die kleine Schwester von Friedrich ist. Wie kam es dazu?
Das ist tatsächlich ziemlich persönlich, würde ich sagen. Weil in dieser Alma, ich habe 5 Geschwister gehabt. Einer von meinen Brüdern, und das war der, der am nächsten zu mir war, der ist schon tot. Von dem ist sehr viel in dieser Alma. Und der war zwar ein Jahr jünger als ich, oder genauer gesagt nur 363 Tage jünger als ich. Wir sind praktisch wie Zwillinge aufgewachsen. Ich fand ihn immer so mutig. Der war immer viel mutiger oder viel... Ich habe ihn in mancher Hinsicht echt bewundert. Das ist auch ein bisschen wie ein Denkmal. Dann sollten aber meine Schwestern, ich habe auch 3 Schwestern, die sollten zumindest im Ansatz auch ein bisschen reinkommen. Und diese Alma, diese Figur, ich glaube, dass ich dann auch so eine Schwester, das hätte ich mir vielleicht dann schon auch noch gewünscht. Ich meine, ich habe ja genug Geschwister gehabt. Ja, und es ist ein Rollentausch. Und ich erinnere mich genau, dass ich einmal, da war meine Tochter 17 und hat ein Buch gelesen, von mir ein Manuskript, oder den Anfang, und hat dann gesagt, aber warum machst du aus der Figur nicht eine Frau? Das wäre viel spannender. Und dann habe ich das mir angeguckt und dachte mir, ja, sie hat vollkommen recht, ja. Und es war viel spannender. Die hat sich ganz anders entwickelt, diese Figur. Und das habe ich wirklich immer im Kopf, wenn ich jetzt ein Buch schreibe oder so, dass ich prüfe, was für eine Figur ist das? Ist es ein Mann oder eine Frau? Wo stehen die? Und das fand ich gerade bei der Alma sehr spannend.
Vielen Dank, dass Sie schlussendlich doch diese als persönliche Frage beantwortet haben.
Ja, also was ich wirklich wahnsinnig interessant finde, ist, Sie es schaffen, so viele verschiedene Persönlichkeiten so Protagonisten zu verleihen in ihren Werken, da die wirklich, also zum Beispiel jetzt das Diamantmädchen und so weiter, das sind so verschiedene Geschichten, die sie aber doch so prägnant und mit so vielen Adjektiven und so weiter beschreiben können, und das sind jedes Mal verschiedene Charakterzüge. Also ich kenne das, wenn ich zum Beispiel von anderen AutorInnen irgendwie gleiche Werke lese, dass ich dann merke, okay, irgendwie überschneiden sich die Charaktere doch so untereinander. Aber ich finde doch, dass sie das schaffen, das so wahnsinnig zu trennen. Woher haben sie diese unzähligen Ideen?
Ich glaube, manchmal denke ich, ich will mich ja nicht langweilen. Ich will mich selber nicht langweilen und nicht wiederholen. Ja? Also, und dann ist das Tolle am Schriftsteller sein, dass du ja in so viele Figuren schlüpfen kannst. Du kannst ja so viele Welten aufmachen, so viel verschiedene Sachen erleben beim Schreiben, dass ich... Weiß nicht, ich glaube, damit wird man nie fertig. Und trotzdem habe ich dann immer das Gefühl, nein, ich möchte noch weiter ausholen oder noch eine interessantere oder nochmal eine andere Figur schreiben. Ich glaube, manche Sachen könnte ich nicht, das hat mit dem Erleben zu tun. Ich könnte nicht gut Krimis schreiben, weil ich mir einen Massenmörder nicht vorstellen könnte. Ich kann mir wohl vorstellen, jemanden, der aus einem Affekt heraus, aus einer unglaublichen Wut oder aus was für einem Gefühl heraus tötet. Das könnte ich mir schon vorstellen. So eine Figur kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir keinen kalten Massenmörder vorstellen. Das ist so, deswegen könnte ich so eine Figur nicht schreiben. Aber was du sagst, also ich meine, ich fühle mich unglaublich geschmeichelt und sehr gelobt, weil mir das manchmal nicht so vorkommt. Ich möchte das gerne schaffen und habe manchmal das Gefühl, es ist noch nicht genug. Ich müsste es noch besser können. Also, aber so ist das.
Also ich bin definitiv der Meinung, dass Sie das sehr hervorragend schaffen. Vielen Dank, dass Sie das nochmal so zusammengefasst haben.
Sie haben gerade von diesem Kaltblütigen gesprochen. Und was ich mich ein bisschen gefragt habe, als ich den Roman gelesen habe, warum am Ende doch nicht diese weiche Schale vom Großvater hervorgekommen ist. Also wieso haben Sie sich entschieden, das in gewisser Weise doch so mysteriös zu lassen?
Ich glaube, der Großvater ist auch so ein ambivalenter Mensch, der... letztlich dann doch nicht aus dieser Haut kann. Ich habe mir das dann später mal überlegt, wie das mit meinem Großvater tatsächlich war, der 1908 geboren ist, noch im Kaiserreich, dann als kleiner Junge den Ersten Weltkrieg erlebt, mit dem Hunger und so weiter, dann selber als Arzt im Krieg ist und sicher viele Dinge gesehen hat, die man nicht unbedingt sehen muss und so. Aber der war auch vorher schon sehr diszipliniert und hart. Ich glaube, es wäre ihm nicht gerecht geworden. Da hätte ich das Gefühl gehabt, es wäre kitschig, dann zu sagen, er öffnet sich noch weiter. Er öffnet sich so weit, wie er kann, aber nicht weiter. Und er steckt auch zu tief da drin in seinem eigenen Leben. Ich glaube, deswegen wäre das nicht möglich gewesen.
scheint für mich sehr sinnig, klärt für mich sehr viele Fragen und ist jetzt doch sehr nachvollziehbar, würde ich behaupten.
Ich finde es auch sehr interessant, dass sie sich dazu entschieden haben, den Großvater, ja, dass der letztendlich nicht so eine Entwicklung durchmacht, wie man das vielleicht von anderen Romanen kennt. Denn ich persönlich finde es eigentlich sehr erfrischend, dass man nicht immer diesen Vorgang hat, dass es eine vermeintlich verklemmte Person gibt vielleicht, die so ein bisschen, ja, sehr starr in ihrer Weltanschauung ist, sehr starr in der Art und Weise, wie sie ist einfach generell. Und dann am Ende immer eigentlich ein Kontrast dargestellt wird, sodass eigentlich die Person, wie sie individuell ist, negativ dargestellt wird, da sie ja einen Wandel durchmacht. Und das macht der Großvater eben nicht. Und das finde ich sehr schön, dass es eben nicht der Fall ist, weil es einfach einen Kontrast zu anderen Romanen herstellt.
Breche ein bisschen was Neues an. Und zwar, sie hat eben gesagt, dass sie nicht wirklich, also dass sie sich nicht vorstellen können, über zum Beispiel einen Massenmörder zu schreiben, beziehungsweise sich in ihn hineinzuversetzen. Gibt es ein Genre, was sie sich nicht vorstellen könnten, was sie schreiben können, beziehungsweise gibt es vielleicht ein Genre, was sie gerne mal schreiben würden?
Also was ich nicht gerne schreiben würde, glaube ich, ist Horror. Das ist einfach nicht mein Genre. Ich mag es nicht gerne lesen und ich glaube, das würde ich auch nicht schreiben. Beim Krimi ist es, ich glaube, ich bin zu dumm für Krimis. Ich kann so einen richtigen tollen Plot entwickeln. Beim Diamantenmädchen, das ist ja, da steht ja drauf, Kriminalroman. Aber ich glaube, jeder versierte Krimileser weiß dann irgendwann Bescheid, ab einem bestimmten Punkt. Und da ging es mir eigentlich auch nicht darum, sondern es ging mir darum, um diese Figuren, wie kaputt manche von diesen Figuren aus dem Krieg gekommen sind. Ja, das hat mich auf der einen Seite interessiert. Ja, aber sonst, ich glaube, jetzt habe ich historische Romane geschrieben und so einen klassischen Abenteuerroman, glaube ich, könnte ich auch nicht. Oder so einen ganz schlichten Jugendroman. Kinderbuch, glaube ich, könnte ich gar nicht so. Kinderbuch ist, ich habe von meinen Kindern dann immer verlangt, dass sie das schon verstehen werden und so. Mein alter Verleger hat mal gesagt, wie sprichst du mit deinen Kindern? Ey, du kannst nicht so, das sind auch Menschen, du darfst nicht so böse sein zu denen. Und ich habe gesagt, das verstehen die schon. Aber ich war dann schon ziemlich verunsichert. Und dann habe ich meine Kinder gefragt, wie die das empfinden, weil es manchmal schon, also der Ton ist schon rau gewesen. Also sind glaube ich, durch eine harte Schule gegangen. Aber dann haben sie gesagt, nein, wir kennen das ja, wir wissen ja, wie du das meinst. Ne? Also, aber ein Kinderbuch, glaube ich, könnte ich nicht schreiben. Ein richtiges und keine Horror-Stories. Aber Fantasy oder Science-Fiction schon, das habe ich auch immer viel gelesen. Und das, der Herr Müller, Verrückte Katze und Gott, das ist halt so völlig anders. Das ist halt wirklich Slapstick, das ist wie Douglas Adams oder Terry Pratchett oder so ein bisschen in diese Richtung, halt ganz, ganz anders.
Ja, spannend, ich würde mich drauf freuen.
Eine Frage, ja, über die ich auch schon immer nachgedacht habe, generell bei Texten, eigentlich bei allem, was ich lese. Wenn, ja, eine Autorin oder ein Autor einen Text schreibt, denken Sie bewusst darüber nach, jetzt verwende ich einen Parallelismus, jetzt verwende ich eine Anapher, eine Epiphora und so weiter. Ist das so? Ist das bei Ihnen so? Wie stehen Sie dazu?
Das habe ich mich tatsächlich, als ich 15, 16 war und eben, oder 17, als ich im Leistungskurs saß und dachte mir, ich werde Schriftsteller und so, dann irgendwann fragt mich das jemand und ich sage, nee, ich habe das nicht leiden können, das so zu analysieren und wenn ich das mal gefragt werde als Autor, dann würde ich sagen, nein, ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Ich denke nicht drüber nach, dass ich jetzt sage, jetzt brauche ich eine Metapher oder eine Anapher oder sonst irgendwas, sondern ich will ein Bild schaffen. Die Sprache soll genau das transportieren, genau dieses Bild transportieren, das ich haben will, das bei euch erzeugt werden soll. Und das ist schon etwas, aber dann arbeite ich an der Sprache und ich denke nicht darüber nach, was das für ein Stilmittel ist, sondern es muss da richtig klingen. Und vielleicht ist es eben doch so, dass man das tatsächlich einbaut, aber der Prozess ist, glaube ich, nicht mehr bewusst dann, also nicht mehr so bewusst. Und ich muss dann auch ein bisschen Abbitte leisten meinem Deutschlehrer damals, dass ich so sagen muss, in das Räderwerk von einem Roman zu schauen, wie ein Text wirklich funktioniert, wie Dinge ineinander greifen, Fäden der Handlung, aber auch manche Stilmittel, ist vielleicht doch nicht so falsch, wie ich damals dachte. Ich muss da ein bisschen Abbitte leisten. Wenn ich Hemingway-Geschichten anschaue, da gibt es manche, denke ich mir, wie unglaublich genau das gebaut ist, bei Kurzgeschichten so stark. Ne? Und ich wünsche mir für meine Bücher schon auch manchmal diese Präzision, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, kein bewusster Prozess mehr beim Schreiben. Und jetzt den Faden verloren. Was wollte ich denn noch sagen? Nee, genau, das, ja, aber das glaube ich schon beantwortet, aber es war noch etwas anderes, was ich sagen wollte. Oder soll ich vergessen? Ich habe es vergessen.
Also es ist ja auch in gewisser Maße ein
Doppeltleben, was Sie führen, als Autor und Lehrer. Wie managen Sie das? Oder wie ist es in der Schule, als Lehrkraft präsent zu sein, aber gleichzeitig auch Autor zu sein? Also wie gehen die Schüler damit um und wie gehen Sie vor allem auch damit um?
Also in meiner Schule ist das, glaube ich, nur so ein... Also es ist interessant für die, für meine Schüler, wenn die mich neu bekommen, dann gucken die und sagen, ja, sie haben ja einen Wikipedia-Artikel oder dies oder jenes. Und am Anfang ist es spannend für sie vielleicht, aber dann ist man sehr schnell in diesem Alltag drin. Ja, also so, dass man sagt, ich unterrichte Englisch und dann geht es einfach um die nächste Schulaufgabe oder um schlechte Noten und um was auch immer. Das ist dann wie in der Familie, das ist kein direktes Thema. Aber manchmal ist es dann eben doch wieder so, dass sie sagen, ah, wir haben sie gestern im Fernsehen gesehen oder wir haben da... Oder sie kommen dann so ein bisschen verschämt nach der Stunde und sagen, also meine Mutter hat ihr Buch gekauft, die möchte, dass sie signieren und so, ne? Also das ist schon so, genau so, ja. Ich glaube, das Interessanteste für viele ist, wenn sie selber ein bisschen schreiben, dass sie wissen wollen, wie es geht. Und das wird schon immer ein Thema. Und in den letzten Jahren, dadurch auch durch diese zunehmende Popularität und so, war es dann auch so, dass zum Beispiel die Kollegstufe, die Abiturienten zu mir kamen und gesagt haben, können wir eine Lesung machen, damit wir das Geld für die Abi-Feier zusammen generieren können? Und solche Sachen mache ich dann schon. Nicht oft, aber schon immer mal wieder, weil ich denke, für meine Schule mache ich das. Aber der Spagat wird aber auch größer. Dadurch, je mehr ich jetzt unterwegs bin mit Schreiben, Lesen und auf Lesereisen und desto schwieriger wird es dann tatsächlich in der Schule mit da klarzukommen. Ich habe schon reduziert auf 14 Stunden jetzt. Aber manchmal, so wie gestern zum Beispiel, ich war mit dem Koffer im Englischunterricht in der fünften Stunde und habe gesagt, okay Leute, und jetzt geht nach Hause, was zu Hamburg. Ne? Und dann finden die das schon auf der einen Seite ganz gut, auf der anderen Seite habe ich dann manchmal so ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, mache ich das jetzt noch so richtig? Aber ist egal, bin ich ein schlechter Lehrer.
Kurze Frage dazu, wie gehen Sie denn mit schlechten Noten um? Also schlussendlich sind Sie ja jetzt erfolgreicher Autor geworden. Und wie schauen Sie denn auf Schüler, bei denen das vielleicht, so wie bei Frieda, nicht auf den ersten Blick klappt?
Ich glaube, dass ich deshalb vielleicht kein so schlechter Lehrer in der Hinsicht bin, weil ich denke, ich kann, wenn ich jemandem jetzt in der 10. oder in der 11. eine 5 rausgebe in der Schulaufgabe, dann sage ich, pass auf, das ist jetzt... Scheiße irgendwie. Es fühlt sich nie gut an, mit einer schlechten Note nach Hause zu gehen. Aber schau, ich bin in den Sturm gefallen und ich unterrichte das jetzt. Das ist nicht das Ende der Welt. Und selbst wenn du ein Jahr wiederholst, und ich glaube, das entspannt die ein bisschen manchmal. Es ist, ihr wisst es selber. Ja, man kriegt eine schlechte Note und man denkt sich, okay, wie gehe ich jetzt nach Hause? Selbst bei Eltern, die ein totales Verständnis dafür haben. Du willst einfach nicht damit nach Hause gehen und willst sagen, ich habe abgekackt, ne? So, das ist, sondern, und dass man dabei ein bisschen den Druck rausnehmen kann und sagen kann, pass auf, es ist keine Raketenwissenschaft, Englisch, ja? Es ist, du hast jetzt eine 5, aber aus den und den Gründen, das kriegen wir hin. Und in den meisten Fällen kriegst du es hin. Also, und das denke ich, das kann ich für Englisch sagen, für Mathe könnte ich es jetzt nicht sagen, weil ich kein Mathelehrer bin und das für mich auch viel schwieriger war. Aber für Englisch kann ich das sagen.